gleich los.
Also schließen heute ab. Ich melde dann den Link rum. Ich mache jetzt nicht noch mal eine große Zusammenfassung von dem Weg, den wir hinter uns haben, sondern ich möchte gern dieses Problem mit der Kultur Korrektur vom Grundsätzlichen. Und die erste Stunde war Umschichtung. Und das zweite war kulturelle Kommunikation. Also ich gehe jetzt, bevor wir anfangen, gegen dann los, das würde ich ganz gerne noch diese Stunde besprechen. Sie können es ja noch mal herhören. Hören Sie es an. Grundsätzliche Idee, die ich verfolgt habe in der ganzen Sache, was ich rauslasse, ist der parsische Ansatz. An dem parsischen Ansatz kann man was Bestimmtes lernen. Darauf gehe ich aber nicht ein. Es betrifft aber ein grundsätzliches Problem. Ihr findet, glaube ich, in den, das haben wir 17, 18, 16, 17, Wintersemester war das, glaube ich, die Vorlesung auch über Parsons Wissenschaftstheorie. Und zwar das grundsätzliche Problem. Das gilt für Sie, das gilt dann auch von Ihr Referat. Das gilt geradezu, nahezu für Ihren Umgang. Was ist der analytische Rahmen, in dem ich meine Phänomene untersuche? Ich muss ja bestimmte Unterscheidungen treffen. In unserem Alltagshandel bringen wir die schon mit. Und die sind so eingespielt, dass wir die gar nicht mehr befragen. Also da haben Sie doch in bestimmten Abläufen im Alltag, im Alltagsgeschäft sozialer Systeme, wenn Sie an die Bockenheimer Warte gehen, die U-Bahn, U-Bahn in die Stadt fahren, Billett kaufen oder nicht oder was auch immer, da vergehen Sie sich nicht intentional die Situation, in der Sie sich begeben. Ja. Da brauchen Sie nicht drüber nachzudenken, auch nicht zu reflektieren, gar nichts. Ja. Das merken Sie nur dann, wenn etwas problematisch wird. Störung der U-Bahn. Dann merken Sie es. Ja. Weil Sie haben Ihr Billett vergessen oder Ihr Ausweis. Kontrolleur kommt, dann kriege ich jetzt 60 Euro. Ja. Okay. Fangen wir an. Ich muss mir es immer ein bisschen überlegen. Ich überlege mir es immer. Ja.
Ja, wir hatten in der letzten Stunde, dem ersten Teil des Abschnitts Kulturkorrektur von Grundsätzlichem, die Situation und die Probleme identifiziert, die zu dem Problem einer Kulturtheorie und dann Kultursoziologie führten. Damit verbindet sich ein sehr grundsätzliches Problem, nämlich die Unterscheidung bzw. Nichtunterscheidung von Erklären und Verstehen. Ich mähle Ihnen nochmal einen Link zu einem Artikel auf meiner Academia EDU, wo ich darauf eingegangen bin. Diese ganze Tradition lässt sich wahrscheinlich nicht mehr erneuern. Sie ist aber deshalb lehrreich, weil wir die Situation identifizieren können, aus der sich ganz bestimmte Probleme ergeben. Das ist teilweise dann wichtig, wenn man, Sie kommen ja, im wissenschaftlichen Austausch oft schnell in eine Blockadesituation hinein. Und zwar nicht nur aus Motiven der Statuskämpfe, dass sich die Wissenschaftler gegenseitig blockieren, sondern dass ja Erklärungslücken auftreten, die nicht mehr spontan in der Kommunikation gefüllt oder repariert werden können. Und in solchen Situationen empfiehlt es sich, zurückzugehen, ja, also auf die Situation der Problemerzeugung. Das gilt auch für unser Alltagshandeln und unsere Alltagskommunikation. Wenn Sie den zu Hause den Wasserhahn aufdrehen und es kommt kein Wasser heraus, dann werden Sie auch in einer kausalen Kette zurückgehen auf die Situation, was denn die Zuführung von Wasser verhindert hat. Das muss ja nicht im Wasserhahn sein. Kann ja was anderes sein. Kann unterschiedliche Ursachen haben. Ähnlich auch in der Psychologie oder in der Kommunikationsanalyse. Also wenn das Interesse besteht, Kommunikationsschäden auszugleichen, Kommunikation zu reparieren, dann würde man versuchen, einen Schritt zurückdrehen und also die Ausgangssituation versuchen zu identifizieren. Wobei das oft natürlich auch Grenzen hat, dass es also scheitert an Uneinsichtigkeit, nicht erinnern oder was auch immer. Alle diese Verfahren sind begrenzt und funktionieren natürlich nur dann, wenn ja, der gute Wille der daran Beteiligten vorausgesetzt wird. Ein Bruch mit der skizzierten Kulturtheorie liegt in der Wissenssoziologie von Niklas Luhmann vor. Aus seiner Sicht ist Religion und Kunst als Kultur und damit einhergehend Kultur generell der schlimmste aller Begriffe, der verheerende Folgen nach sich zog. Es stellt sich sofort die Frage, warum ist aus seiner Sicht der Kulturbegriff schlimm? Er ist schlimm, da er die Selbstbeschreibung sozialer Systeme verdeckt und er ist verheerend, da Kultur zu einem Gegenstand der Achtung erhoben und objektiviert wurde. Aus dieser Sicht ist dieser Kulturbegriff für die Soziologie und damit auch die Kulturtheorie nicht zu erneuern. Es stellt sich natürlich sofort die Frage, und dieser Frage geht auch Luhmann nach, in welcher Situation trat der Kulturbegriff auf? Es ist ja ein neuer Begriff. Also in der antiken Philosophie spielt er keine Rolle, in der mittelalterlichen, in der neuzeitlichen Philosophie eigentlich auch nicht. Im deutschen Idealismus spielt er auch keine Rolle. Also woher kommt der Kulturbegriff? Aus Luhmanns Sicht kommt der Kulturbegriff im Zuge der Umschichtung der sozialstrukturellen Semantik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf. Die Umschichtung besagt, dass der Kulturbegriff von Cultura im Sinne von Pflege auf einen Vergleichsbegriff umgestellt wurde. Und diese Umstellung wird auf der Beobachtung zweiter Stufe vorgenommen. Es handelt sich dabei nicht um Symbole und Werte. Sie hatten ja gesehen, der Kultur- und der Wertbegriff, der wird einander geführt, sondern um Unterscheidungen und Operationen des Vergleichens. Das hatten wir auch schon angesprochen. Das sehen Sie ja auch heute im Journalismus, in der Alltagskommunikation, in der medialen Kommunikation. Gibt die Kultur des Lesens, des Wohnens, Wohnkultur, vielleicht auch des Schlafens, ja, des Fahrradfahrens, ja, was auch immer. Ja, daran sehen Sie schon. Also die Gegenstände kulturellen Vergleichens sind ja fast ins Unendliche, wenn es so etwas gibt, vermehrbar. Es werden Vergleiche vorgenommen. Das ist der wichtige Punkt. Also es sind keine Symbole oder Werte, sondern Vergleiche. Der Kulturbegriff wird bei Luhmann durch die Selbstbeschreibung des Systems ersetzt. Das heißt, die Beschreibung des Systems durch sich selbst. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich denke, dass hier eine echte Einsicht vorliegt. Soziale Systeme, auch Mitgliedschaftssysteme, fertigen Beschreibungen von sich selbst an. Aber die meisten sozialen Systeme verfügen über solche Beschreibungen, selbst wenn sie nicht als Text niedergelegt sind. Das ist der Punkt. Insofern wird der Kulturbegriff durch die Selbstbeschreibung des Systems oder der Mitglieder des sozialen Systems ersetzt. Das heißt, die Beschreibung sozialer Systeme durch sich selbst. Das wird natürlich von bestimmten Personen und Personengruppen vorgenommen. Ein interessantes Phänomen in der Gegenwartsgesellschaft ist natürlich die Massenkommunikation. Über die Medien. Das fing eigentlich mit dem Radio schon an, mit dem Radiofernsehen, heute dann über die modernen Kommunikationstechnologien. Solche Beschreibungen kommuniziert werden. Dabei ist auf einen Gesichtspunkt aufmerksam machen, dass durch diese Beschreibung ein soziales System seine Identität, seine Systemidentität behauptet. Und zwar in der System-Umwelt-Beziehung. Das ist soziologisch sehr interessant, auch für die Mikrosoziologie. Sie können bei allen Gruppenbildung sehr schnell feststellen, dass die Identitätsbeschreibung, also Selbstbeschreibung in ihrer System-Umwelt-Beziehung herstellen, durch Abgrenzungen. Das muss nicht schriftlich fixiert sein. Das genügt, das kann sogar teilweise nicht sprachlich sein, dadurch, dass sich an bestimmten Orten treffen. Ja. Diese, und nun kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben ja immer die beiden Perspektiven. Wir haben die Innenperspektive, wir haben die Außenperspektive. Diese Selbstbeschreibungen sind unabhängig von den Meinungen der Mitglieder sozialer Systeme über dieses System selbst. Können Sie auch feststellen, Universität, gehen Sie auf die Homepage Universität, ja, sehen Sie verschiedene Köpfe, ja, wer auch immer, bestimmte Legenden, Beschreibungen, und die sind völlig unabhängig von den Meinungen über die Goethe-Universität Frankfurt am Main als Organisation oder als soziales System. Hervorzuheben ist, dass es sich dabei nicht um eine Sinnbestimmung, eine Sinnselektion handelt, die als gepflegte Semantik erfolgreich oder nicht überliefert wird und die einen Sinnüberschuss erzeugen. Angesprochen ist damit die Anschlussfähigkeit in der Zeitdimension, in der gesellschaftlichen Evolution und Selektion, die sich auf Zeit- und sozialstrukturelle Plausibilitäten stützen. Es handelt sich dabei natürlich immer auch um Sinnbestimmungen und Sinnselektionen. Aber diese Sinnselektionen sind in der Zeitdimension zu überliefern. Und jede Generation kann was anderes hinzudichten, ja, oder etwas überprüfen. Sie müssen ja immer auch daran denken, dass wir Ereignisse in der Vergangenheit schwer überprüfen können. Wie können wir sie überprüfen? A, durch Zeugenaussagen, die sterben. Zweitens durch Dokumente, sei es amtlicher Art, persönlicher Art. Ja, vielleicht werden die amtlichen Dokumente vernichtet irgendwann und an den persönlichen Dokumenten nackt auch der Zahn der Zeit. Heute haben wir bereits alles digitalisiert. Kommt ein vielleicht in 50 Jahren irgendeine andere systemtechnologische Innovation, sind in unsere ganzen Daten nicht mehr lesbar. Kann man nicht ausschließen. Gibt es nicht mehr. Aber das ist das Problem Überprüfung. Und je weiter etwas zurückliegt, klar, so schwerer ist das natürlich. Also es ist zum Beispiel auch mal interessant, mit einem Kurs, Einführungskurs in eine Gerichtsverhandlung, eine öffentliche Gerichtsverhandlung zu gehen und das zu erleben. Ja. Überlegen Sie sich mal Ermittlungen von Verbrechen, die vor 20 Jahren geschahen. Wie kompliziert das ist. Also wenn Sie sich nicht zum Beispiel auf etwas genetisches Material stützen können oder so etwas, sondern auf Zeugenaussagen. Ganz problematisch. Also jeder Anwalt war es. Jetzt fragen wir jemanden, gehen raus nachher und ich frage Sie, welchen Mantel hat denn der Herr angehabt, der an uns vorbeigekommen hat? Kann es sein, dass bei 10 Leuten 10 verschiedene Farben genannt werden? Das ist eine Erfahrung, die mir immer wieder aus der Ermittlungspraxis berichtet wird. Die hohe Irrtumsanfälligkeit von Zeugenaussagen, die am Situationsgeschehen beteiligt sind. Hat er eine schwarze Jacke oder eine blaue? Hat er einen Hut aufgehabt oder nicht? Und das bei Ereignissen, die nur ein paar Wochen zurücklegen oder selbst einen Tag zurücklegen. Also hier sehen Sie, dass die Anschlussrationalität, das Zentrale, die Bearbeitung des Sinnüberschusses, der Sinnselektion in der Zeitdimension, das Zentrale Problem der kulturellen Evolution und ihren Selektionen ist, die sich zusätzlich auf Zeit und sozial strukturelle Plausibilitäten zu stützen haben. Also ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Sie können, also wenn ich es auf mich, also ganz eingeschränkt einmal beziehe, wenn ich in der Zeit gedanklich mit meiner Fantasie zurückfahre, wenn ich in das 17. Jahrhundert reise, da fällt es mir schon sehr schwer, Plausibilitäten bei mir zu mobilisieren. Denken Sie an den religiösen Wahn Anfang der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Also es gab ja noch mal Anfang des 17. Jahrhunderts eine richtige Krisenwelle der Hexenverfolgung. Vor allem Frauen davon betroffen. Hexer gab es gar nicht so viele. Das waren vielleicht 10%. Also sagen wir 80-90% waren Frauen gewesen. Junge und alte Frauen. Interessanterweise keine in den mittleren Lagen. Ja. Die brauchte man natürlich noch. Ja. Fehlt ihnen die Plausibilität. Religiöser Wahn überhaupt im Mittelalter. Und wenn Sie noch weiter zurückgehen, wird es ja noch unplausibler. Das heißt, die sozialstrukturellen Plausibilitäten, mit denen wir sozialisiert sind, die verlassen uns dann. Ja, es fällt ja sicherlich von Deutschen sehr schwer, überlegen Sie sich mal, viele Lanzer sind in den Ersten Weltkrieg gezogen im Tornister das Buch von Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Kann ja heute auch keiner mehr nachvollziehen. Und das war 100 Jahre her, etwas über 100 Jahre her. Ja. Oder die Beziehung von Männern zu Frauen im 40. Siegel kann heute auch keiner mehr nachvollziehen. Ja. Diese dubiose Rolle, in der man die Frau projektiv versetzt und manipuliert hat. Also in dieser Doppeldeutigkeit, ja, als Verführerin, Hexe, Muttererlöserin, also eigentlich so in diese ganz hohe, Ambivalenz, können wir auch schwer nachvollziehen. Ja. Also insofern sind die strukturtypischen Plausibilitäten wichtig, weil sie uns ja mit Interpretationen versorgen. Die Abstimmung von Luhmanns Zugang zum Kulturproblem mit der veränderten Situation der Selbstbeschreibung der Kommunikation der Mitglieder sozialer Systeme lässt sich derart herstellen, wenn wir davon ausgehen, das ist der entscheidende Punkt, dass Kultur eine in der gesellschaftlichen Kommunikation vorgenommene Weltdarstellung der System-Umwelt-Relation ist, die in unterschiedlichen Gesellschaften andere Ausdrucksmittel verwendet. Sofern sie niedergeschrieben ist, so sind die Texte ein Erinnerungsmedium, das in der Zeit immer wieder bearbeitet und selektiv ausgewertet werden kann. Die Texte fungieren dann als Gedächtnis sozialer Systeme. Die Selbstbeschreibung von Systemen und der System-Umwelt-Beziehung als eine kulturelle Orientierung von Gesellschaft und ihrer Mitgliedschaftsordnung ist mittlerweile durch eine globale Diffusion von kulturellen und institutionellen Kommunikationen zu charakterisieren. Das manifestiert sich in den Orientierungen der Mitglieder sozialer Systeme und ihrer Kreativität sowie der systemtypischen Organisation. Und darauf möchte ich jetzt im letzten Teil der Stunde eingehen, weil uns das also direkt in ich nenne das nicht so, in die Kultursoziologie der Gegenwartsgesellschaft führt. Die Neuplatzierung des Kulturbegriffs und die Entgegenständlichung von Kultur ist für eine Neueinstufung von Ergebnissen der kulturellen Kommunikation hilfreich. Da die sich durch kulturelle Globalisierung einstellen. Globalisierung, Fußnote, wir haben also im Projekt den Begriff mittlerweile abgebaut. Ich halte den Begriff eigentlich mittlerweile für irreführend. Wir brauchen da eine andere theoretische Beschreibung. Schauen Sie danach die letzte Studie von dem Herrn Krause und mir über den Netterwin Peterson mit den Kommentaren finden Sie auf der Academia EDU Page. Da sind wir darauf eingegangen. Ich weiß in der letzten Zeit manchmal gar nicht mehr, in welchem Artikel ich auf was eingegangen bin. Ja. Gut, das macht nichts, das muss eine andere rausfinden. In einem anderen Artikel auch darauf, glaube ich, eingegangen. Aber in diesem Artikel finden Sie auf jeden Fall zu diesem Problem einen Hinweis. Im Unterschied zu den üblichen soziologischen Systematisierungen wird die Beobachtung von kultureller Kommunikation nicht mehr auf einen Diffusionsprozess der Institutionalisierung eines Systems kultureller Orientierung bezogen, sondern auf die Hybridisierung und auf den Synkretismus, jetzt kommt es, der durch Organisationssysteme herbeigeführt wird. Also Diffusionsprozess, Diffusionsthese, alte Kultursoziologie. Beispiel war da immer das alte Ägypten. Ja, sagen, ja, alte Ägyptener, so eine prototypische Hochkultur, und die wurde dann umgewandelt, rezipiert im antiken Kulturkreis, sich gegenüber auch abgegrenzt. Ja. Aber Abgrenzungen sind immer starke Fixierungen. Und Abgrenzungen, im Zuge von Abgrenzungen, auch starken Abgrenzungen, wird auch immer von der anderen Seite etwas übernommen. Es gibt ja auch dieses schöne Phänomen bei Feinden. Je länger sich zwei befeinden, umso ähnlicher werden sie sich. Achten Sie mal darauf. Das tritt irgendwie zwangsläufig ein. Also nicht nur, weil man den anderen ja andauernd beobachten muss, sondern man nahm den ja auch nach. Man denkt ja anderen über den anderen nach. Umso ähnlicher wird man auch seinem Feind. Und das immer in dem Fall reziprok. Also das betrifft Transport, diese These, also Diffusion, das ist aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts gut nachvollziehen. Denken Sie an sowas, Entschifferung der Keilschrift und solche Sachen, ja. Und die Beeindruckung, die die ägyptische Gesellschaft, also auch einfach durch diesen Pyramidenbau hinterlassen hat. Ja. Nach dem Motto, Schrift zerfällt, Pyramiden bleiben. Ja. Also dahinter ist schon eine ganz gute Strategie, wenn man an die Unsterblichkeit, an der Unsterblichkeit orientiert ist. Ja. Kann man wahrscheinlich in, aber heute ist das so und so alles anders aufgemischt. Man kann sich daran wahrscheinlich nicht mehr orientieren. Dieses Problem der Hybridisierung und des Synkretismus ist zum Beispiel ein Hintergrundproblem von Giddens Objekt doppelter Hermeneutik. Und das sollten Sie sich gerade im Rahmen des Proseminars, diese Idee der doppelten Hermeneutik, klar machen. Was besagt doppelte Hermeneutik? Zitat: Die Entwicklung der soziologischen Erkenntnis zehrt von den Begriffen der handelnden Menschen ohne Expertenwissen. Ohne Expertenwissen. Andererseits finden Begriffe, die in den Metasprachen der Sozialwissenschaft geprägt werden, routinemäßig wieder Eingang in den Bereich der Handlungen, zu dessen Beschreibung oder Erklärung sie zunächst formuliert werden. Merken Sie das? Man geht von ganz bestimmten Konzeptualisierungen von Handlungen aus und diese Begriffe der Sozialwissenschaften werden wieder überführt in den Handlungsbereich. Achten Sie mal darauf, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle fernsehgeschädigt sind, ja, und da stelle ich mal naiv, ja. Achten Sie mal darauf in den Fernsehsendungen. Ich bin es allerdings auch, ja, also sind nicht ganz alleine, ja. Auf diesen Zirkel, bei mir allerdings nicht aus freien Stücken. Das führt aber nicht in unmittelbarer Weise zu einer transparenten sozialen Welt. Das ist jetzt der weitere Punkt. Soziologisches Wissen schraubt sich in den Bereich des sozialen Lebens hinein, metaphorisch ein, wird dort aufgenommen, irgendwie verarbeitet und aus diesem Bereich wieder heraus. Und es gehört als integraler Bestandteil mit zu diesem Vorgang, dass dieses Wissen dabei sowohl sich selbst als ihren Bereich umgestaltet. Klar, durch was gestaltet es um, dass ich einfach den Bereich anderer wahrnehme. Denken Sie, sagen wir mal, akademischen Kreisen oder bestimmten Mittelschichtkreisen, Frauen sehr stark feministisch eingestellte Frauen, also gut, die müssen jetzt nur nicht lesbisch sein, radikalen Feministen sind ja lesbisch. Und da sehen Sie das auch, dass also nur, sagen wir, eine gewisse feministische Theorie, die wird zur Lebenspraxis einer bestimmten Person, einer bestimmten Personengruppe gemacht und trägt dazu zur Beobachtung, auch zum Umgestaltung der Lebensverhältnisse bei. Also das ist, glaube ich, eine gute Beobachtung, die der Giddens in Konsequenzen der Moderne, habe ich mich jetzt bezogen, gemacht hat. Also diese Hybridisierung, Kreolisierung ist auch das Hintergrundproblem der doppelten Hermeneutik. Wenn wir das im Blick behalten, dann ist die kulturelle Dimension weder durch die Generalisierung von Werten noch durch einen individualistischen Multikulturalismus, sondern durch einen neuen Synkretismus bestimmt. Daher ist die globale Diffusion kultureller und institutioneller Muster ein wichtiger Gesichtspunkt kultureller Orientierung. Denken Sie an internationale Sportgroßereignisse, Fußballweltmeisterschaften, Olympische Spiele. Also jetzt in Südkorea. Da kann man das also, der Roland Robertson hat das mit Mitarbeitern im Sportbereich ganz gut untersucht. Daher ist die globale Diffusion kultureller und institutioneller Muster ein wichtiger Gesichtspunkt der kulturellen Orientierung. Dabei handelt es sich aber um Distanzwirkungen. Das heißt, Sie müssen daran nicht unmittelbar beteiligkeitsklug, dass Sie es im Fernsehen sehen oder im Internet verfolgen. Wir werden ja alles in Zukunft, alles so und so, und im Fernsehen ist ja auch schon alles über Internet. Wir werden alles über das Internet rezipieren, verfolgen in Zukunft. Ja. Das heißt, über diese Technologie wird sich zentral, privat, in allen Teilsystemen die gesellschaftliche Kommunikation vollziehen. Jetzt aber in diesem Fall als eine Distanzwirkung. Distanzwirkung heißt immer, ich brauche an dem einfachen Interaktionssystem größeren oder kleineren Zuschnitts nicht teilzunehmen. Es ist genug, dass ich es lese oder am Fernseher sehe oder im Internet beobachte oder lese. Für sie ist es typisch, dass die sozialen Einheiten, die daran beteiligt sind, nicht in einem direkten kommunikativen Prozess einzutreten brauchen. Und das funktioniert natürlich nur, sagen wir mal, in diesem in dieser Expansion von Kommunikationssystemen über eine bestimmte Technologie. Sonst ging das ja nicht. Sonst müssen wir ja zu Fuß gehen. Beim Fahrrad fahren oder Auto fahren. Und das sind ja auch relativ neue Fortbewegungsmittel. 1850 konnten sie noch nicht mit dem Auto fahren. Und sie entweder mit Pferden, Kutsche oder zu Fuß. Meistens zu Fuß. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was dadurch passiert. Dieser Vorgang leitet einen Prozess der Indigenisierung, Dezivilisation von institutionellen, kulturellen Verhaltensweisen ein. Und damit geht eine Transformation der Massengesellschaft in eine segmentäre Gesellschaft einher. Wo können Sie jetzt die segmentäre Gesellschaft schon greifen? In den Segmentformaten bei YouTube oder im Internet oder im Radio. Oder im Fernsehen können Sie abonnieren, irgendwas, Oper. Eine segmentär differenzierte Gesellschaft. Sie ist durch die Differenzierung und durch direkte Zugänglichkeit von Informationen und Marketingstrategien mit dem Verbreitungsmedium der modernen Kommunikationstechnologie ausgelöst worden. Der Inhalt dieser Botschaften und Kommunikation sind auf einen Mix auf die jeweiligen Nachfrager der Alterskohorten, sozialen Gruppen, ihre Bräuche und Rituale sowie unterschiedliche Sprachen zugeschnitten. Ich habe ein Radioprogramm, können Sie sich auch runterladen, ich habe es jetzt vergessen, ich kann es Ihnen mailen. Weltweit alle Radioprogramme, was Sie wollen. Alles in Sparten aufgeteilt. Im Hinblick auf diese gewandelnde kulturelle Fabrikation sprechen wir mittlerweile von einer segmentären Kultur und Gesellschaft. Und da, ja, jetzt. Und diese segmentäre Gesellschaft und Kultur, und das ist der entscheidende Punkt, den Sie ernst nehmen sollten, ist nicht mehr über gemeinsame Werte und Überzeugungen, noch durch kontrafaktische Orientierung der Kommunikationsteilnehmer integriert. Da dürfen sich an den deutschen humanistischen Eliten, Herr Erdogan, interessieren die humanistischen Eliten Deutschland nicht. Daher ja. Orientieren. Ja. Das sind keine humanistisch zentrierten Kulturen mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht mehr über gemeinsame Werte und Überzeugung oder kontrafaktische Orientierung. Also kontrafaktische Orientierung sind Orientierungen, an denen ich festhalte, auch wenn Enttäuschungsfälle vorliegen. In jedem Sozialsystem finden Sie auch immer auch kontrafaktische Orientierung. Die Frage ist nur, wie lange hält man daran fest und wenn man sie ausgibt, was folgt daraus? Sie ist ein anderes Ausdrucksmedium der Selbstbeobachtung, Selbstbeschreibung gesellschaftlicher Kommunikation. Dass Kultur nicht mehr analytisch, zum Beispiel in einen Bezugsrahmen der Handlungssysteme externalisiert, als eine Umwelt des sozialen Systems und als ein Steuerungssymbolismus in einer Steuerungshierarchie anordnet, wie das Parsons vorgenommen hat. Obwohl bei der Parsonschen Grundidee ist auch was Wahres dran. Weil wir genau hingucken müssen, was versteht er unter Kultur? Und warum konstruiert er das so? Aber das können wir jetzt nicht weiter abhandeln. Ich komme zum Schluss. Wenn Sie das ernst nehmen, wenn sich dies weiter durchsetzt, dann lösen kulturelle, ästhetische und sogar löst dies einen kulturellen, ästhetischen und sogar moralischen Wandel ein, der im Wettbewerb von möglichen Interpretationen, der zu einem Wettbewerb möglicher Interpretationen führt, die zu neuen Differenzierungen und Erfahrungen führen können. Also ich sage immer gegenüber auch den Konfuzianer, einer Gruppe von Konfuzianern, hatte ja mit den China-Experten, sie werden weder einen Japaner noch einen Chinesen davon von Menschenrechten überzeugen. Das versteht er gar nicht. Er wird im günstigen Fall höchstens sagen, dass er andere Probleme hat. Ja. Und Japaner auch nicht. Also Wettbewerb von Interpretationen, in dem die westliche Kultur kein Deutungsmonopol mehr hat, sondern auch mit ihnen entgegengesetzten Kulturen konfrontiert ist, zum Beispiel dem Islam, oder dem Buddhismus. Wir werden ist ganz gleich, welcher bei aller Differenzierung der islamischen Religion hatte ich doch ein recht einheitliches Bild. Ja, also hat in Bezug auf Einfachheit dem Christentum sogar bestimmte Vorteile. Ja. Als Mann dürfen Sie auch mehrere Frauen haben, das ist schon mal ganz gut, müssen Sie allerdings finanzieren. Das ist dann die Schattenseite des Vergnügens. Ja. Die werden Sie auch nicht von christlichen Wertorientierung überzeugen. Wobei ich in diesem Fall davon ausgehe, man darf ja nicht realitätsblind sein, Realitätsblindheit in Grenzen halten. Wir haben davon auszugehen, dass es auch einen westeuropäischen Islam geben wird. Dem haben wir uns zu konfrontieren, damit umzugehen. Also unterschiedliche, und das ist dann auch eine neue Erfahrung. Sie müssen ja nicht in diese Religionsgemeinschaft eintreten, Sie können ja weiter Christ bleiben, aber Sie müssen mit anderem umgehen können. Das wirft sicherlich auch Folgeprobleme auf. Kulturelle Produkte sind dadurch, dass ein weiterer Gesichtspunkt, einem größeren Teil von Populationen zugänglich. Es emergiert ein globaler Markt der kulturellen Aggregationen, auf dem seine Teilnehmer mit ihren Interpretationen konkurrieren, wobei sich die Mitglieder sozialer Systeme, die daran teilhaben, unter unterschiedlichen Gesichtspunkten markieren und beobachten. Ja, so weit, so gut dieser Teil, was natürlich sich der Soziologe, der ein Problem hat sich der Soziologe natürlich auch zu stellen, er hat auch das Problem von ja, Globalisierung und Krieg zu thematisieren. Offensichtlich hat die Kriegsführung, haben sich die Feindschaften und die Kriegsführung auch verändert, nämlich sind ins Internet verlagert worden. Das Internet ist ein riesensoziales Austauschsystem, aber es ist auch Kriegsschauplatz. Ja, dem Problem haben Sie sich als Soziologe auch zu stellen. Ja, soweit. Sie können dann, ich fasse jetzt nicht nochmal alles zusammen aus diesem Semester, man müsste es nochmal ein bisschen durchsortieren. Sie finden aber dann alle Vorlesungen im digitalen Zentrum. Ich kopiere Ihnen den Link, wir legen das dann auch auf meine YouTube-Seite und da können Sie sich das dann auch nochmal finden, da auch auf meiner YouTube-Seite ist auch der Link zu den Vorlesungen der letzten Jahre seit 2011 oder 12, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, in diesem Sinne, ja, die mit Hausarbeiten, wir sehen uns ja dann nochmal in den nächsten Wochen, an Sonntag, ja, marschieren Sie in Ihr Studium. Ich hoffe, ich begegne Ihnen dann nochmal unter etwas anderen Voraussetzungen. Und ja, was gilt? Ansonsten trauen Sie sich etwas zu. In diesem Sinne, gute Zeit.